Micro Europa.
Sounds
moderno, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
como eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine scheint ein endloser Albtraum zu werden. Außer Soldatinnen und Soldaten sind unzählige Zivilisten, Frauen, Männer, Kinder, Alte und Kranke tot. Ganze Dörfer, Stadtteile und viel Infrastruktur haben russische Bomben zerstört. Auch viele Journalistinnen und Journalisten mussten ihren Einsatz an der Front mit dem Leben bezahlen. Mitunter geht der Riss durch die Familien. Wie etwa bei Bella Avagon. Sie ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, ihre Familie kommt aber aus Russland oder der Ukraine. Alle sind sie vom Krieg betroffen. Im Sommer 2024 hat Bella an der Uni Tübingen im Fach Medienwissenschaft ihren Bachelor absolviert. Die Studierenden können dabei auch ein Werkstück, also einen Film, Podcast oder auch einen Hörfunkbeitrag abgeben. Bella hat sich für ein Hörfunkfeature entschieden. Es ist ein sehr persönlicher und umso eindrucksvoller Beitrag geworden. Der Tübinger Campusfunk Mikroeuropa bringt nun auf der Wüstenwelle 96,6 zwischen Fronten und Familien der Russland-Ukraine-Krieg und seine zerrissenen Beziehungen. Ein Feature von Bella Avagon.
Der Krieg hat einen Einfluss auf unsere Familie genommen, weil er beängstigt, weil ich große Angst vor Krieg habe, weil ich weiß, wie schlimm so etwas endet, weil ich mich an den anderen Krieg erinnere und große Traumata davon habe. Ich kann mich nicht über diesen Krieg freuen. Wieso musste man diesen Krieg anfangen? Was schulden wir ihnen? Was haben wir Schlechtes gemacht? Wieso mischen sie sich bei uns ein? Es ist ein grausamer Krieg. Niemand braucht ihn. Wie viel sie zerstört haben. Sie schießen auf Häuser, auf Schulen, auf Kindergärten, auf zivile Gebäude. Was haben sie aus unserer Ukraine gemacht?
Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der am 24. Februar 2022 in einen Angriffskrieg von russischer Seite ausartete, besteht seit fast einem Jahrzehnt und ist sehr komplex. Historische Spannungen und geopolitische Interessen prägen ihn. Jenseits von politischen Schachzügen, diplomatischen Verhandlungen und gewaltsamen Verbrechen geht es heute vor allem darum, welche Auswirkungen der Konflikt auf die Beziehungen der Menschen hat. Ich spreche mit Menschen, die den Krieg hautnah erlebt haben, mit ihren Verwandten, die hilflos aus dem Ausland zusehen mussten, und mit jenen, die die Gegenseite, also Putin, unterstützen. Viele haben nicht nur Grausames erlebt, sondern auch ihre Familie, Verwandte und Freunde verloren. Jedoch nicht nur durch Tod, sondern auch durch gezielten Kontaktabbruch. Ich konzentriere mich auf die Geschichten von Familien, die durch den Krieg und die tief verwurzelten ideologischen Unterschiede wenig Kontakt zueinander haben oder zerbrochen sind. Unterschiedliche Meinungen und Ideologien reißen tiefe Gräben in das Gefüge von Familien, die einst eng verbunden waren. Es sind Geschichten von Schmerz, Verlust und unermesslicher Sehnsucht nach einer Zeit, als die familiäre Verbundenheit noch unerschütterlich schien. Ich selbst bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber meine ganze Familie kommt aus Russland oder der Ukraine und ist von dem Krieg betroffen. Deshalb ist diese Thematik besonders persönlich und wichtig für mich. Wichtig ist aber auch im Hinterkopf zu behalten, dass ich hier mit Familienmitgliedern und Freunden spreche. Ich verlasse die objektive Distanz, die zu den Regeln im Journalismus zählt, weil ich den persönlichen und familiären Zugang nutzen möchte, um möglichst tief in das Thema einzusteigen. Mütterlicherseits kommt meine Verwandtschaft aus Russland. Väterlicherseits teils aus Russland, teils aus der Ukraine. Für viele in Deutschland war die Positionierung im Russland-Ukraine-Konflikt klar. Russland hat die ukrainische Krim annektiert und damit völkerrechtswidrig gehandelt. Die Ukraine ist im Recht, Russland im Unrecht. Für mich war damals die Situation nicht eindeutig. Sowohl von russischer als auch ukrainischer Seite und den deutschen Medien sind unterschiedlichste Meinungen, fragwürdige Argumente, Fakten und Fake News auf mich eingeprasselt und ich wusste zunächst nicht, was oder wem ich glauben kann. Ich bin deutsche Staatsbürgerin, aber laut Herkunft im Familienbuch bin ich halb Russin, halb Ukrainerin. Beziehungsweise eher dreiviertel Russin und ein Viertel Ukrainerin und dann noch ein Mix aus unterschiedlichen Kulturen, die ich gar nicht alle aufzählen kann, weil ich sie nicht genau weiß. Aber so genau habe ich nie unterschieden. Für mich gab es lange Zeit keinen großen Unterschied zwischen Russland und der Ukraine. Natürlich wusste ich schon immer, dass das zwei verschiedene Länder sind, die zwei unterschiedliche Sprachen haben, aber auch bei uns in der Familie wurde das nie wirklich differenziert. Ukrainer, die Russisch sprechen, Russen, die in der Ukraine leben, ist doch eh egal. Zumindest war es das, bis der Krieg ausbrach. Aber beginnen wir mal von vorne. Meine Oma väterlicherseits, Dalina, wurde 1936 in Simferopol auf der Krim geboren. Damals gehörte die Krim noch zu Russland bzw. zur Sowjetunion. Ihre Mutter Valentina und ihr Vater Saveli waren beide Russen. Später heiratete meine Oma einen Ukrainer, Arkadi, mein Opa. Mein Vater ist somit halb Ukrainer, halb Russe. Da er in der Ukraine nähe Kiew aufgewachsen ist, hat er sich schon immer als Ukrainer bezeichnet, obwohl er außerhalb der Schule, zu Hause, mit Freunden und auch sonst im Alltag Russisch sprach. Meine Oma ist wie gesagt auf der damals sowjetrussischen Krim geboren. Später hat sie aber ihr ganzes Erwachsenenleben in Kiew verbracht, hat immer Russisch gesprochen und tut es immer noch. Ukrainisch hat sie erst in der Uni gelernt. Trotz ihrer russischen Nationalität und ihrer Sprache bezeichnet sie sich als Ukrainerin. Gerade erlebt meine Oma Stelina ihren zweiten Krieg. Dazu kommen ihre traumatischen Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. Die Nazis hatten ihre Mutter, meine Uroma, erschossen. Hitlers Wehrmacht hatte im sogenannten Unternehmen Barbarossa am 22. Juni 1941 die Sowjetunion überfallen. Kiew blieb über 2 Jahre von den Deutschen besetzt. Rund 200.000 Menschen fielen den Nazis zum Opfer. Als ihre Mutter starb, war meine Oma erst 5. Vor 2 Jahren, mit 86 Jahren, ist sie hierher nach Deutschland geflüchtet. Meine Oma kommt aus dem Vorort Butscha bei Kiew. Sie erinnert sich noch genau an den Morgen des 24. Februars 2022.
Bei uns hat der Krieg schon am ersten Tag begonnen. Ich bin aufgewacht, weil ich einen Schuss gehört habe. So gegen 4 oder 5 Uhr morgens. Es war noch dunkel. Ich habe das Radio angemacht, aber nichts gehört. Als es heller wurde, habe ich mich angezogen und bin auf die Veranda gegangen. Ich stehe dort, habe noch niemanden gesehen, mit niemandem geredet. Dann geht die Tür auf und das Ehepaar aus dem 5. Stock stürmt heraus. Der Mann ist ein Chef am Flughafen Hostomel. Sie stürmen heraus, in den Händen riesige Taschen, ihre Mäntel noch offen. Man sieht, sie beeilen sich. Wir stehen in guten Verhältnissen, aber sie ziehen an mir vorbei, als würden sie mich nicht sehen und rennen davon.
Das war das letzte Mal, dass meine Oma ihre Nachbarn sah. Der strategisch wichtige Frachtflughafen Hostomel, keine 5 Kilometer von dem Haus meiner Oma entfernt, war das erste Angriffsziel der Russen. Sie planten, von dort aus über die nordwestlich gelegenen Vororte Butscha und Irpin einen massiven Angriff auf Kiew zu starten. Die ukrainischen Soldaten wurden zwar überrascht, aber sie schafften es trotzdem, 5 Hubschrauber anzuschießen. Die russischen Maschinen, die Soldaten und Material zum Flughafen bringen sollten, konnten nicht landen. Außerdem sprengte die Ukraine ein Stauwerk sowie mehrere Brücken am Fluss Irpin, nordwestlich von Kiew. Die ungefähr 400 bis 500 russischen Soldaten konnten somit nicht mehr nach Kiew. Sie ließen sich in Irpin und Bucha nieder. Meine Oma hat noch einige Wochen in Bucha unter Besatzung der russischen Soldaten gelebt. Mein Vater konnte ihre Flucht gerade noch rechtzeitig vor dem Massaker in Bucha organisieren. Dabei handelt es sich um eine Reihe von grausamen Kriegsverbrechen an der ukrainischen Zivilbevölkerung durch Angehörige der russischen Kriegspartei. Die russische Regierung bestreitet immer noch die Beteiligung der russischen Soldaten an Folter und Mord. Das passt zu der Beschreibung von Freunden, die damals vor Ort waren. Von den jungen russischen Soldaten gab es verschiedene Regeln und Verbote, die eingehalten werden mussten. Solange man sich daran hielt, war alles gut. Es gab zum Beispiel Ausgangssperren zu bestimmten Uhrzeiten. Meine Oma konnte Bucha nach ein paar Wochen nur verlassen, weil die russischen Soldaten ihren Evakuierungsbus durchgelassen haben. Wenig später wurden die russischen Soldaten abgezogen und es kamen laut Augenzeugenberichten tschetschenische Soldaten nach Bucha, unter anderem mutmaßlich die Wagner-Gruppe. Ab da nahm die Brutalität zu und das Massaker fand statt. Bekannte in Bucha berichteten mir, wie die Russen scheinbar Kinder dazu aufforderten, um die Wette zu rennen. Sodann sollen sie den Langsamsten ins Knie geschossen haben. Die Russen und Tschetschenen sollen nackte Frauen auf die Straße gelegt haben und sie mit Panzern überrollt haben. Die grausamen Geschichten nehmen kein Ende. 458 Leichen wurden in Bucha gefunden, alle hingerichtet. Viele mit Spuren von Folter und Missbrauch. Die Rache der Russen an ihrer misslungenen militärischen Spezialoperation, wie Putin seinen Angriffskrieg zynisch nennt. Ich bin sehr dankbar, dass meine Oma aus Bucha fliehen konnte. Die Wochen vor ihrer Flucht waren unfassbar schlimm, auch für uns. Meine Oma hat tagelang im Keller gesessen, die Nahrungsmittel wurden sehr knapp und ständig die Angst und Ungewissheit und die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges. Meine Oma war in einem Schockzustand. Schlimmer wurde es, als der Strom ausfiel und meine Eltern meine Oma nicht mehr erreichen konnten. Wir wussten nicht, ob sie noch lebt. Über viele Ecken und nächtelangen Telefonaten konnte mein Vater endlich eine Bekannte erreichen, die mit ihm die Flucht organisierte. Meine Oma wollte zunächst nicht gehen. Sie hatte Angst, sie wusste von nichts. Mit uns hatte sie schon Tage nicht gesprochen. Mit viel Überzeugungsarbeit konnte die Nachbarin sie überreden.
Ich habe den Ort verloren, den ich geliebt habe, wo es mir gut ging, wo ich Freunde hatte, eine schöne Stadt und gute Lebensumstände. Ich musste mein Zuhause verlassen und verlassen auf eine Weise. Ich kam an ohne Geld, ohne Kleidung, ohne Rechte. Nicht mal den Reisepass hatte ich dabei.
Für meine Eltern war die Zeit seit Kriegsausbruch furchtbar. Auch für meine Geschwister und mich. Aber wir haben uns hauptsächlich mit Uni und Schule abgelenkt. Meine Eltern hatten diese Möglichkeit nicht. Währenddessen nahmen sie ukrainische Flüchtlinge auf, halfen zu übersetzen, holten Flüchtlinge an der polnischen Grenze ab und versuchten irgendwie, meine Oma aus Bucha rauszuholen. Als der Kontakt dann abbrach, ist die Hoffnung auf null gesunken. Meine Eltern haben so stark zusammengehalten und diese Zeit überstanden. Ich habe großen Respekt davor und bin froh, dass sie sich gegenseitig als Unterstützung hatten, denn das war früher nicht so. Meine Mutter Marina ist in der kleinen russischen Stadt Sokol in der Wologda Oblast aufgewachsen. Ihre Eltern, meine Oma Galina und mein Opa Lev, sind ebenfalls in Russland geboren und aufgewachsen. Mein Vater Ilja ist in Bucha, der Ukraine, groß geworden. Nach seinem Maschinenbaustudium in der Ukraine ist er 1995 über eine Einladung des Präsidiums als jüdischer Immigrant nach Deutschland gekommen. Ohne ein einziges Wort Deutsch zu sprechen, hat er sich hier ein neues Leben aufgebaut. Alle seine Freunde und Verwandten blieben in der Ukraine. Meine Mutter reiste damals mit einer Freundin durch Europa. In Deutschland machten sie bei einem Bekannten Station. Er lud die beiden zu seinem Geburtstag ein. Auf der Party haben sich meine Eltern kennengelernt. Meine Mutter ist dann wieder zurück nach Russland. Sie hielten den Kontakt und im Jahr 2000 zog meine Mutter wegen meines Vaters nach Deutschland. Dass der Konflikt, der heute zum Krieg ausgeartet ist, Auswirkungen auf Familienbeziehungen und Freundschaften haben wird, wurde mir schon früh bewusst. Seit 2014, Russland hatte die Krim annektiert, hörte ich abends immer öfter Diskussionen zwischen meinen Eltern. Denn mein Vater positionierte sich klar auf die ukrainische Seite und meine Mutter klar auf die russische. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich abends im Bett lag und mich fragte, ob sich meine Eltern bald trennen. Für mich waren solche Streitereien in einem sonst friedlichen Haus sehr beängstigend. Damals wurde auch meine Russischlehrerin, bei der ich Privatunterricht hatte, entlassen. Sie ist gebürtige Ukrainerin und hat mich in russischer Grammatik und Rechtschreibung unterrichtet. Nach dem Russischunterricht haben sie und meine Mutter sich oft unterhalten. Sobald das Thema Krim aufkam, wurde lautstark diskutiert, da auch sie unterschiedlicher Meinungen waren. Irgendwann wurden die Diskussionen persönlich. Beleidigungen fielen und meine Mutter entließ die Lehrerin.
Ja, das war auch, muss man sagen, schwierige Zeiten, weil natürlich jeder wollte eigenes Land verteidigen und er wollte mir sagen, dass es überhaupt nicht in Ordnung für die Ukraine und ich habe natürlich war damals eher auf die russische Seite und ich habe mir gedacht, es ist so schlimm, ist das doch nicht. Und jetzt verstehe ich, dass es war doch sehr schlimm, aber damals habe ich nicht so ganz kapiert.
Auch mein Vater erinnert sich an die vielen Diskussionen, die immer aggressiver wurden. Es trafen zwei unversöhnliche Meinungen aufeinander, mit wenig Verständnis für die andere Seite. Meine Mutter konnte nicht verstehen, wieso es so schlimm sei, wenn die Krim zu Russland gehört. Vor allem, wenn so viele der dort lebenden Russen lieber zu Russland gehören möchten, zumindest laut der russischen Berichterstattung. Mein Vater war verzweifelt darüber, dass meine Mutter nicht verstehen konnte, dass ihm, wie vielen Ukrainerinnen und Ukrainern, Freiheit und Unabhängigkeit wichtig ist.
Es war immer auf dem Krim bezogen. Und ja, wir haben polemisiert, wir haben verschiedene Meinungen gehabt. Ich habe dann probiert, überzeugen. Ja, manchmal war vielleicht nicht so in höflicher Form, ein bisschen übertrieben, aber ja, es war so.
Ich selbst kann mich noch sehr gut an diese Zeit erinnern. Ich lag abends oft im Bett und habe geweint, weil ich dachte, meine Eltern würden sich trennen. Für mich waren die hitzigen Diskussionen mehr als nur politisch. Ihre Streitereien bezogen sich zwar nur auf die Krim, aber ich spürte, dass das auch stärkere Auswirkungen haben könnte. Denn ich merkte instinktiv, dass es auch eine Frage der Identität war. Zudem verwirrte mich: Wer hat recht? Auf welche Seite muss ich mich stellen? Was ist meine Meinung dazu? Die eigenen Eltern sind für viele Kinder Vorbilder. Vor allem bei politischen Entscheidungen sind sie prägend. Solche Fragen gingen mir als 12-Jährige durch den Kopf. Ich persönlich fühlte mich oft innerlich zerrissen, da ich nicht wusste, für was oder für wen ich mich entscheiden sollte. Meine Eltern haben mich nie dazu gedrängt, mich zu entscheiden. Mit mir haben sie eigentlich nie über den Konflikt gesprochen. Aber ich habe mich immer gefragt, wer hat denn jetzt recht? Es kann doch nicht sein, dass einer meiner Eltern so im Unrecht ist. Als dann in der Schule der Konflikt besprochen wurde, habe ich mich oft angegriffen gefühlt. Alle waren der Meinung meines Vaters und ich hatte das Gefühl, dass ich meine Mutter verteidigen muss. Es kann nicht sein, dass meine Mutter so falsch liegt. Ich nahm also eher die pro-russische Seite in schulischen Diskussionen ein. Es gab viele solcher kleiner Momente seit Beginn des Konflikts, aber es war kein Thema, das mich täglich und ständig beschäftigt hat. Eben nur dann, wenn es von jemandem aufgebracht wurde, und auch da war mein größter Gedanke einfach nur: Ist es nicht eigentlich egal, wohin die Krim gehört? Kann das Ganze nicht einfach aufhören? Ich habe damals nicht verstanden, wie viel mehr dahinter steckt. In den Jahren 2018, 2019 änderte sich die Meinung meiner Mutter.
Das war für mich, ich habe mich mehr interessiert, was ist tatsächlich dann passiert in Russland. Dann habe ich mit jedem Jahr gesehen, dass politisches Leben ist ganz, ganz komisch in Russland. Dann viele, die gegen Putin sind, entweder landen in Gefängnissen oder verschwunden komplett oder getötet oder ziehen irgendwo anders um, in anderem Land sozusagen. Das habe ich mir schon gedacht, das ist nicht in Ordnung. Dann habe ich angefangen zu lesen, unterschiedliche Artikel im Internet, und habe ich alternative Nachrichten angefangen zu sehen, was passiert in Russland. Habe ich angefangen zu vergleichen, und dann habe ich verstanden, dass es ist am meisten, was zeigt russisches Fernsehen, dass entweder Lüge oder sie interpretieren alles nach eigener Art und Weise. Also das ist ja pure Propaganda. Und also Endpunkt für mich war diese Änderung von Konstitution von Russland oder Hauptgesetz von Russland. Dann habe ich gesagt, nein. Also es geht überhaupt nicht, und es ist schon wirklich so weit sozusagen. Also mehr kann man das nicht dulden. Und ja, das war, glaube ich, für mich der Punkt, dass ich habe verstanden, dass also da passiert etwas ganz, ganz Schreckliches.
Die Meinungsänderung meiner Mutter führte dazu, dass wir uns alle einig wurden. Ich war mittlerweile älter geworden und konnte die politische Situation besser verstehen und einschätzen. Es war trotzdem eine große Erleichterung zu sehen, dass auch meine Mutter die gleiche Seite vertritt. Für mich wäre es sonst schwieriger geworden, und ich weiß nicht, wie ich mit der festgefahrenen Situation weiter hätte umgehen können. Wahrscheinlich hätte ich versucht, das Thema zu meiden. Meine Freundin Elena musste in ihrer Familie leider eine andere Entwicklung erleben als ich. Sie selbst ist hier in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber ihre Eltern kommen aus der früheren Sowjetunion, genauer aus Kasachstan. Außer ihren Eltern und ihrer Schwester leben ihre anderen Verwandten immer noch dort. Sie kann sich noch erinnern, dass zu Beginn des Konflikts ihre Mutter und ihre Verwandten immer das russische Fernsehen geschaut haben und der Hass gegen die Ukraine wuchs.
In der Zeit, als wir da waren, erinnere ich mich auch, dass meine Oma und meine Tante, das sind die zwei, so diese russische Propaganda geschaut haben, auch im Fernsehen und auch vor 2014 noch. Da war meine Mutter, als wir da waren, hatte auch dieselbe Einstellung gehabt. Ich meine, ich, wie gesagt, ich war halt noch klein, ich habe halt nicht viel verstanden mit, keine Ahnung, 12, 13 Jahren, und habe das einfach als normal wahrgenommen, dass ja, da wurde auch, wie es jetzt immer noch, glaube ich, ist, gesagt, dass in der Ukraine halt alle Nazis sind, und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie gesagt, das ist halt schon länger her, aber es war halt auf jeden Fall irgendwie so eine Hasseinstellung, und ich habe, wenn ich ehrlich bin, noch nie verstanden, warum so der Hass war gegen Ukrainer. Ich habe das alles nicht kapiert, und ich habe auch wirklich mehrmals nachgefragt, warum. Und dann wurde halt irgendwas gesagt, was halt als richtig angenommen würde durch den Kasten, sagt meine Mutter gerne auch.
Interessanterweise hat Elenas Familie sogar selbst ukrainische Wurzeln. Mit der Zeit änderte Elenas Mutter ihre Meinung und war nicht mehr pro Krim-Annektierung eingestellt. Das ging so lange gut, bis der Konflikt in Krieg ausartete. Bei einem Besuch in Russland im August 2022 ist es nämlich zwischen den Familienmitgliedern eskaliert und es folgte der Kontaktabbruch. Das war eine harte Zeit, denn die Familie hatte zuvor jeden Tag miteinander telefoniert. Elenas Oma und Tante waren die engsten Ansprechpartnerinnen von Elenas Mutter. Trotz der räumlichen Distanz war der Kontakt intensiv. Zumindest bis zu diesem Tag, denn seitdem haben Elenas Mutter und ihre engsten Verwandten kein Wort mehr miteinander gesprochen. Auch meine Oma Galina mütterlicherseits und ihr Lebensgefährte Sergej, die beide in Russland leben, haben mir von Kontaktabbrüchen in der engsten Familie berichtet. Ihre ukrainische Nachbarin Lena zum Beispiel hat zu ihren Schwestern, die noch in der Ukraine leben, keinen Kontakt mehr. Der Grund dafür ist, dass sie mit ihren Schwestern über den Krieg diskutiert hat. Ihre Schwestern konnten nicht verstehen, wie Lena als Ukrainerin Russland und die russische Regierung weiterhin unterstützen kann, während ihre eigene Familie massiv unter dem Krieg leidet, dem bereits zahlreiche Menschen zum Opfer gefallen sind. Bei der Diskussion haben die Schwestern Lena beleidigt und seitdem hat sie den Kontakt zu ihnen abgebrochen. Sergej ist von dem aggressiven Verhalten ihrer Schwestern überrascht.
Und die Schwestern da drüben sind sehr, sehr aggressiv, obwohl ich denke, dass sie die ganze Situation im Land und in der Welt überhaupt nicht verstehen.
Für mich ist diese Aussage sehr hart. Immerhin sind ihre Schwestern diejenigen, die im Kriegsgebiet leben. Im Gespräch mit ihm konnte ich besser verstehen, wie Menschen, die die russische Regierung unterstützen, denken. Für ihn besteht die Sowjetunion, in der er geboren ist, immer noch. Für ihn zählt unter anderem die Ukraine immer noch zu Russland.
Ich war viele Male in der Ukraine und in Georgien. Ich war in Aserbaidschan. Für mich ist es meine Erinnerung und für mich ist es wie ein Land. Ich betrachte diesen Konflikt als Bürgerkrieg mit Einmischungen von Auslandsinterventionen. Diesen Bürgerkrieg gab es im 18. Jahrhundert. So gibt es ihn wieder im 21. Jahrhundert. Es ist genau die gleiche Situation wie damals.
Für ihn ist dieser Konflikt eine Tragödie innerhalb eines Landes und nicht zwischen zwei Ländern. Diese Haltung habe ich bei vielen Russen erlebt. Sie akzeptieren nicht, dass die Ukraine eigenständig sein will und zum Westen gehören will. Der Westen wird oft zum Feindbild aufgebaut. Das wird ihnen seit Jahren durch die russische Staatspropaganda vermittelt.
Ich persönlich und alle meine Freunde nehmen das Geschehen als eine gemeinsame Tragödie unseres Volkes wahr. Und wenn es eine gemeinsame Tragödie gibt, ist es für alle schwer. Und wir wissen, wer daran schuld ist. Wir wissen es. Weder die Russen noch die Ukrainer.
Diese Worte spiegeln offenbar das Denken von vielen Menschen im Alter zwischen 40 und 70 Jahren in Russland wider. Die Nostalgie der Sowjetunion und das Feindbild des Westens. Die russische Propaganda zielt nämlich extrem darauf ab, den Westen als Feind darzustellen, nach dem Motto, alle sind gegen Russland. Das weckt in den Menschen patriotische Gefühle. Einige befürworten den Krieg nach dem Motto, den zeigen wir's. Viele sind aber auch gegen den Krieg, bewerten es aber als Kollateralschaden. Eine große Rolle spielt das Staatsfernsehen, das vor allem bei dieser Altersklasse geschaut wird. Viele haben jedoch auch auf neuere Netzwerke umgeschaltet, die im ersten Moment transparenter scheinen. Viele in Russland bewegen sich auf Telegram, auch Sergej.
Nein, weißt du, die einfachen Leute sind weit von allem entfernt. Jeder lebt sein Leben. Zum Beispiel schauen wir nicht einmal Fernsehen, was da so passiert. Ich schaue mir manchmal Telegram-Kanäle an. Dort gibt es Nachrichten und so weiter. Das heißt, wir leben sozusagen unser eigenes Leben, weit weg vom Politischen.
Oft wird die eigene Verantwortung von sich geschoben. Wir wussten nichts davon. Wir haben doch eh keinen Einfluss auf die Politik. Meine Mutter hat früher ähnlich gedacht und als der Krieg ausbrach, hat sie sich schuldig gefühlt, weil auch sie früher diese Regierung unterstützt und verteidigt hat.
Ganz schrecklich. Ich habe sehr viele Ukrainer, Freunde, Bekanntschaften. Ich habe mir gedacht, wie werde ich diesen Leuten die Augen sehen? Also. Aber für mich war wichtig, dass ich selber sagen, es ist so. Und wir tragen die Verantwortung. Wir können nicht sagen, oh, wir haben nichts dafür. Doch, wir haben alle, denke ich, meine Russen dafür, was dafür. Und wir müssen auch was dagegen machen. Also mindestens, wenn du hier bist, du kannst dann Flüchtlingen helfen. Und wir haben schon geholfen und bis jetzt helfen wir weiter. Und das war für mich sehr, sehr wichtig, dass ich kann auch was dagegen machen und den Ukrainen helfen. Und natürlich auch war für mich wichtig, wenn ich spreche mit den Leuten, die in Russland leben, nie schweigen und immer meine Meinung zu sagen. Sogar wenn ich mache die Beziehung kaputt teilweise, aber ich konnte nicht schweigen sozusagen, als ob gar nichts passiert.
Es ist sehr schwierig für meine Mutter, wenn sie mit Verwandten und Freunden in Russland spricht. Sie ist verzweifelt, wenn sie merkt, wie stark die Propaganda wirkt und dass ihr nicht geglaubt wird, wenn sie die Wahrheit erzählt. Im Sommer 2023 reiste meine Mutter nach Russland. Mit einer alten Freundin sprach sie über den Krieg und über die von den Russen begangenen Kriegsverbrechen an der ukrainischen Zivilbevölkerung. Die Freundin glaubte ihr nicht. Sie war der festen Überzeugung, dass es keinen Krieg gibt. In solchen Fällen steht meine Mutter in einem Zwiespalt. Ihre eigenen Argumente kommen nicht durch. Es ist, als würde sie gegen eine Wand sprechen. Aber aufgeben will sie auch nicht, denn dann ist die Person immer tiefer in die Propagandalügen eingewickelt. Auf der anderen Seite ist es sehr kräftezehrend, mit jemandem über solche sensiblen Themen zu reden, der ihr dann nicht mal glaubt. Der behauptet, dass all die schlimmen Dinge, die sie mitbekommen hat, gar nicht stimmen. Das Thema ist ihr so wichtig, dass sie darüber nicht schweigen kann und darüber reden muss. Aber zu welchem Preis? Meine Mutter hat größtenteils den Kontakt zu ihrem Cousin Evgeni in Russland verloren. Sie gratulieren sich nur noch zum Geburtstag. Und das auch nur, wenn meine Mutter zuerst gratuliert. Denn sie haben am gleichen Tag Geburtstag. Der Kontaktabbruch fand direkt zu Beginn des Angriffskrieges statt, als meine Mutter ihr Profilbild zu einer ukrainischen Flagge änderte. Daraufhin schrieb der Cousin, dass sie schon sehen wird und Russland diesen Krieg gewinnt. Das hat meine Mutter damals hart getroffen. Außerdem hat er ihr ein Video geschickt, wo eine Frau einen ukrainischen Pass zerstört und daraufhin stolz den russischen Pass in die Kamera hält, lächelt, ihn küsst und an ihr Herz legt. Dazu läuft die russische Nationalhymne. Wie gut die russische Staatspropaganda wirkt, zeigt der bekannte Fall von Mischa Kazurin und seinem Vater, der durch die Medien gegangen ist. Mischa lebt in der Ukraine, sein Vater in Russland. Er erzählte seinem Vater, dass sie angegriffen werden von Russland, dass sie bombardiert werden und dass er versucht, seine Kinder in Sicherheit zu bringen. Raus aus der Ukraine. Sein Vater glaubte ihm nicht. Es gäbe nur eine spezielle Militärorganisation, um die Ukraine von einem angeblichen Nazi-Regime zu befreien. Das russische Militär sei zu der Bevölkerung nett, verteilt Lebensmittel und warme Kleidung. Es folgte der Kontaktabbruch, aber dann wieder eine Annäherung. Bis heute weiß Kazurin nicht, ob seine Verwandten in Russland ihm wirklich glauben oder ob sie ihm nur zustimmen, weil sie den Kontakt zu ihm nicht verlieren wollen. Oft frage ich mich, ob das auch der Fall mit meiner Oma Galina in Russland ist. Ob sie mir und meiner Mutter nur zustimmt, weil wir ihre einzige Familie sind und sie uns nicht verlieren möchte? Ich weiß, dass sie zwischen Sergei und uns steht. Und ihn sieht sie jeden Tag. Es kann gut sein, dass sie die politische Lage anders sieht und uns das sagt, was wir hören wollen. Ich weiß, dass sie vor allem nicht möchte, dass ich schlecht von ihr denke.
Wir wollen diese Situation auf keinen Fall, denn junge Menschen sterben auf beiden Seiten. Das ist sehr schade, sehr traurig und tragisch. Und deshalb, wenn ich mit Salina spreche, stimmen wir immer zu, dass diese Situation völlig falsch ist, dass sie nicht in dieser Welt existieren darf, dass es Frieden geben muss. Alle Menschen müssen in Freundschaft leben, miteinander Handel treiben, einander helfen. Aber auf keinen Fall kämpfen.
Ich glaube ihr, dass sie gegen den Krieg ist. Sie möchte nicht, dass Unschuldige leiden. Das möchten die meisten nicht. Aber trotzdem unterstützen die Russen die Regierung. Mein Freund Fabio musste auch merken, dass sich in seiner Familie etwas geändert hat. Er ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber seine Eltern, sein Bruder und viele andere Familienmitglieder sind in Russland geboren und nach Deutschland ausgewandert. Zu den meisten Verwandten hat er immer noch ein gutes Verhältnis, da sie seiner Meinung bezüglich des Krieges sind. Aber vor allem mit der Meinung seines Onkels und ein bis zwei anderen Familienmitgliedern ist er nicht einverstanden. Familienfeste finden nun viel seltener statt und Treffen sind, wenn, dann in angespannter Atmosphäre. Sein Onkel ist sehr pro Russland, pro Krieg und pro Putin eingestellt und vertritt andere Meinungen, mit denen Fabio nicht einverstanden ist.
Und da gab es dann auch eine heftige Diskussion, wo ich dann auch einfach angefangen habe, so meine Sicht zu erzählen und dass ich das einfach nicht unterstütze und auch nicht Putin unterstütze. Und das bringt dann halt immer eine unschöne Dynamik in den Raum, wenn er dann in der Familienfeier dabei ist, so dass ich auch irgendwann mal gesagt habe, yo, ich habe dann einfach keine Lust mehr, zu Familienfeiern zu gehen, wenn immer wieder diskutiert wird und ich immer wieder mit Leuten diskutieren muss, wo ich einfach keinen Sinn sehe, da jetzt irgendwie eine Meinung zu sagen, weil da die Unterstützung zu Russland so da ist.
Mittlerweile hat Fabio beschlossen, nicht mehr darauf einzugehen. Wenn jemand bei Familienfeiern mit diesem Thema anfängt, dann sagt er offen, dass er keine Lust hat, darüber zu reden, weil es keinen Sinn macht, zu diskutieren. Das zerstört nur die Familiendynamik. Er findet es auch nicht schön, dass das Thema komplett gemieden wird. Aber aktuell ist das die einzige Möglichkeit, wenn man weiterhin in Kontakt bleiben möchte. Fabio hat zu seiner Familie in Russland zurzeit nicht wirklich Kontakt. Vor kurzem wurde jedoch ein Bild in die WhatsApp-Gruppe geschickt, das zeigt, wie Fabios Cousin in seiner Uniform als Soldat in den Krieg zieht.
Und das war sehr absurd tatsächlich, als ich das erste Bild bekommen hatte, weil einen Tag davor wurde ein Bild in unsere Gruppe geschickt von meinem Cousin, der gerade Abitur macht in Deutschland, und einen Tag später von meinem Cousin, der sozusagen in den Krieg zieht. Und das fand ich schon sehr heftig zu sehen, diesen Unterschied und wie es da gerade einfach aussieht und wie es da gerade abläuft. Und dann einfach das auch noch so im Vergleich zu sehen von meinem Cousin, der in Deutschland lebt und gerade Abi macht und so Highlife lebt, und meinem anderen Cousin, der in Russland gerade lebt und jetzt in den Krieg ziehen muss für ein Land. Und ich weiß tatsächlich nicht, wie er zu dem Ganzen steht, aber ich denke eher nicht, dass er das unterstützt, aber er hat ja auch eigentlich keine andere Wahl.
Viele fragen sich, warum die Russen die Regierung im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg unterstützen. Wieso wehren sie sich nicht gegen den Krieg oder wieso unterstützen sie ihn sogar? Ich bin oft zwiegespalten zwischen Wut und Verständnis. Auf der einen Seite bin ich so wütend, dass die Menschen nicht für sich einstehen oder zumindest der größte Teil von ihnen. Ich bin wütend, dass sie nicht sehen, was in ihrem Land passiert oder dass sie ihre Augen davor verschließen. Wenn sie sich alle zusammenschließen würden, könnten sie die Regierung innerhalb einer Sekunde stürzen. Wieso schafft es niemand, Putin aus dem Weg zu räumen? Das kann doch nicht so schwer sein. Auf der anderen Seite habe ich Verständnis. Viele leben sehr arm in Russland. Wer sich gegen die Regierung auflehnt, landet schnell im Gefängnis. Einem Ort, an dem Gefangene nur auf dem Papier Rechte haben. Einige, die an einer Demonstration gegen die Regierung teilnehmen, müssen bis zu 15 Jahre im Gefängnis verbringen. Ich habe Verständnis, dass die Menschen Angst haben. Auch die Angst, den Job zu verlieren, der die Familie ernährt und dann ohne Mittel dazustehen, ist groß. Aber ich habe auch Verständnis für die Menschen, die zum Beispiel mitten im tiefsten Sibirien leben und keinen Anschluss zu anderen haben, die höchstens einen Fernseher haben und dann das kontrollierte russische Staatsfernsehen schauen. Ich habe Verständnis. Aber gleichzeitig bin ich auch so wütend. Wütend, dass Russland so viel Potenzial hätte. Wütend, dass die jungen Menschen ihre Perspektiven verlieren. All das verstehe ich. Ich finde es sehr tragisch, wenn der Kontakt zu Andersdenkenden abgebrochen wird und sie damit automatisch die Staatspropaganda weiter vorantreiben. Aber auch vor und nach dem Kontaktabbruch können die psychischen Auswirkungen sehr belastend sein. Besonders zu Familienangehörigen und engen Freunden, auch wenn sich der Kontaktabbruch zu Beginn manchmal auch befreiend anfühlen kann. Es ist auf jeden Fall keine leichte Entscheidung. Aber welche psychologischen Motive stecken dahinter? Ein wichtiger Punkt ist die Identität. Menschen neigen dazu, ihre politischen Überzeugungen als Teil ihrer Identität zu betrachten. Wenn jemand diese Überzeugungen in Frage stellt oder ablehnt, kann das schnell als Angriff auf die persönliche Identität wahrgenommen werden. Ein weiterer Aspekt ist der Bestätigungsfehler oder Confirmation Bias. Er stammt aus der Kognitionspsychologie. Karin Meyer ist Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Europäischen Hochschule für Innovation und Perspektive in Backnang. Sie definiert den Confirmation Bias wie folgt.
Basierend auf Vorannahmen oder Vorinformationen wird die Wahrnehmung weiterer Informationen verzerrt. Dabei werden Informationen und Aspekte, die die Vorannahme bestätigen, stärker wahrgenommen. Alles Widersprüchliche wird abgeschwächt oder gänzlich ignoriert. Es werden lediglich passende Argumente wahrgenommen oder gesucht, die zu einer Bestätigung der Vorannahme führen.
Menschen sehen also die abweichende politische Meinung von Freunden oder Verwandten als Bedrohung für ihre eigenen Überzeugungen. Sie brechen den Kontakt ab, um die Bestätigung ihrer bereits verankerten Ansichten aufrechtzuerhalten. Für mich klingt das sehr einleuchtend, wenn ich mir vorstelle, dass zum Beispiel in Russland viele Menschen die sowjetische Zeit miterlebt haben. Sie haben durch die derzeitige Politik Verbesserungen zu früher mitbekommen, möglicherweise schon immer diese Regierung unterstützt und russische Propaganda konsumiert. Es ist zum einen sehr schwer und zum anderen auch sehr beängstigend, sich selbst einzugestehen, dass man eventuell falsch lag und das auch vor anderen zuzugeben, die möglicherweise immer noch daran festhalten. Es ist einfacher, in seiner Bubble zu bleiben. Das alles führt dazu, dass Politik zu einem sehr emotionalen Thema wird. Es werden starke emotionale Reaktionen hervorgerufen, vor allem wenn die Diskussion hitzig wird. Dabei fallen oft Beleidigungen oder es kommen andere Themen zur Sprache, die nichts mit der Situation zu tun haben. Diese emotionalen Reaktionen können zu weiteren Konflikten und Unannehmlichkeiten führen, die es schwierig machen, den Kontakt aufrechtzuerhalten und sich immer wieder dieser Negativität auszusetzen, die auf Dauer sehr belastend ist. Eine interessante Studie zu dem Thema Kontaktabbruch aus Israel ist I Don't Like You Anymore von Nicholas R. John und Shira Dvir-Gwirsman. Dabei geht es um das sogenannte Entfreunden auf Facebook im Israel-Gaza-Konflikt 2014. Nicholas John und Shira Dvir-Gwirsman, Professoren der Kommunikation an der Universität in Jerusalem, sagen:
Das Entfreunden unter ideologisch extremen und politisch aktiven Facebook-Nutzern ist häufiger verbreitet und schwache Bindungen werden am wahrscheinlichsten abgebrochen.
Man kann diese Tendenzen auch im Russland-Ukraine-Konflikt deutlich erkennen. Im Konflikt ist mir aufgefallen, dass vor allem Menschen mit extremen ideologischen Ansichten oft den Kontakt zu Freunden und Familie abbrechen oder stark reduzieren. Schneller jedoch zu weit entfernten Familienmitgliedern als zu dem engeren Familienkreis.
Außerdem bekommt das Entfreunden öffentliche Anerkennung als bedeutungsvolle politische Geste.
Mir ist in dem Konflikt aufgefallen, dass sich Menschen von Andersdenkenden abwenden, alle in unterschiedlichem Maße. Das Verhältnis wird zwangsläufig etwas schlechter, da man bestimmte Themen meidet, der Kontakt wird aufs Äußerste beschränkt oder komplett abgebrochen. Ob Letzteres unbedingt mit der Anerkennung in der eigenen politischen Gruppe zu tun hat, ist möglich. Ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass immer mehr Ukrainer extrem auf die ukrainische Sprache beharren. Früher haben sie oft nur Russisch gesprochen und jetzt wurde auf Ukrainisch umgeswitcht. Verständlich, aber manche sehen das sehr radikal. Zum Beispiel übersetzt meine Mutter oft für Menschen aus der Ukraine, wenn sie hier in Deutschland Dokumente ausfüllen müssen, zum Arzt gehen oder in der Schule. Natürlich übersetzt meine Mutter ihnen auf Russisch, da sie nur Russisch sprechen kann und die Ukrainer auch Russisch können. Einige antworten ihr darauf partout nur auf Ukrainisch, obwohl meine Mutter Ukrainisch nur teilweise versteht und sie ihnen gerade freiwillig hilft. Außerdem habe ich oft mitbekommen, dass Ukrainer ausgeschlossen werden, wenn sie weiterhin Russisch sprechen. Ich kenne einige Familien, die sagen, dass das keine richtigen Ukrainer sind und sie mit ihnen nichts mehr zu tun haben wollen. Neben der Anerkennung in der eigenen Gruppe spielen aber noch weitere Faktoren eine Rolle.
Um sich verunsichernden Diskursen nicht mehr zu stellen, wird eine zunehmend politisch homogenere Umgebung geschaffen. Die Folge daraus können die Entstehung von Echokammern sein, also eine Polarisierung politischer Meinungen und eine Verschlechterung des politischen Diskurses. Die Trennung von Menschen mit einer anderen Meinung trägt zu der Bildung homogener und homophiler Netzwerke bei.
Menschen neigen zu solchen Gruppen, denn es ist leichter, in einer Umgebung zu leben, in der es weniger kontroverse Stimmen gibt. Hier greift das Prinzip der Homophilie, dass Kontakte zwischen ähnlichen Menschen häufiger vorkommen als zwischen unähnlichen Menschen. Einfach gesagt, Freunde, die weniger ähnlich sind, hören eher auf, Freunde zu sein. Gleichzeitig können stärkere Beziehungen zu Familienmitgliedern oder engen Freunden zum Beispiel politische Meinungsverschiedenheiten besser verkraften.
Über 70% brachen Verbindungen zu Personen ab, mit denen sie nicht eng verbunden sind oder wenig Kontakt haben. Nur wenige Befragte, etwa 12%, entfreundeten einen Kollegen oder engen Freund und nur 2% ein Familienmitglied.
Jedoch schwindet die politische Toleranz und Menschen brechen schwache Verbindungen ab, wenn ein bedeutendes politisches Ereignis wie ein Krieg eintritt und alle über Politik sprechen. Darüber hinaus scheinen die Erwartungen der Menschen an öffentliche Erörterung abzunehmen, wenn die Debatten immer hitziger und unzivilisierter werden. Es gibt immer Hoffnung auf Versöhnung und Streitigkeiten, die beendet werden können. Ein Kontaktabbruch muss nicht für immer sein. Es ist die eigene Hemmschwelle, die überwunden werden muss. Meine Freundin Elena hat nach einer Zeit der Funkstille den ersten Schritt zum Kontaktaufbau nach Kasachstan gewagt. Leicht war es jedoch nicht.
Und dann fing halt erstmal dieser Kontakt auf, dass man irgendwie die Streitigkeiten weglegen wollte und das besprechen möchte und genau, von meiner Seite kam es dann eigentlich mit der Zeit. Sobald ich halt Zeit hatte, habe ich probiert, Kontakt aufzubauen, aber da kam von deren Seite nichts tatsächlich. Also ich habe ja wirklich mehrmals probiert, anzurufen, zu schreiben, sogar einen Termin mit der Familie auszumachen, zum Sprechen. Und dann, je mehr Zeit verging, desto einfacher wurde es auch.
Mittlerweile steht Elena mit ihrer Familie in Kasachstan wieder in Kontakt, wenn auch selten. Dadurch, dass so viel Zeit zwischen den Anrufen vergeht, rückt die Politik und der Krieg in den Hintergrund, beziehungsweise werden diese Themen gar nicht erst angesprochen. Elenas Mutter spricht jedoch seit ihrem letzten Besuch im August 2022 nicht mehr mit ihrer eigenen Mutter und Schwester, obwohl sie früher jeden zweiten Tag telefoniert haben. Ein für mich hoffnungsvolles Beispiel sind meine Eltern. Trotz früherer Auseinandersetzungen und vielen Diskussionen sind sie sich einig geworden. Ich kann mir vorstellen, wie schwierig es zum Beispiel für meinen Vater war, als die Krim annektiert wurde und meine Mutter das als richtig sah. Keine Diskussionen und Argumente haben gewirkt. Das kann sehr belastend sein, aber sie haben das durchgestanden. Denn Politik macht Menschen nicht aus und er hat meine Mutter nicht aufgegeben. Verschiedene Faktoren trugen zu ihrem Meinungswechsel bei. Der entscheidende war, dass mein Vater nicht aufgehört hat, seine Meinung zu sagen, die irgendwann zu meiner Mutter durchgedrungen ist. Mein Freund Fabio wiederum kann es sehr gut nachvollziehen, wenn Menschen den Kontakt zu ihren Verwandten abbrechen.
Ich glaube aber, es gibt genug Situationen, in denen es wahrscheinlich deutlich mehr passiert als jetzt bei mir, wo es dann einfach keinen Sinn mehr macht und wo man sagt, okay, das ging jetzt einfach zu weit und dann verstehe ich es vollkommen, wenn man sagt, okay, ich habe keine Lust, mich mehr damit zu befassen und ich möchte den Kontakt abbrechen, weil Familie ist wichtig, aber man darf sich auch nicht komplett mit sich alles machen lassen. Irgendwann mal gibt es einfach Grenzen und wenn die überschritten werden, dann finde ich, ist Kontaktabbruch ein Gedanke, der okay ist.
Ich habe Glück, dass mein engster Familienkreis meine politischen Ansichten bezüglich der ganzen Situation teilt. Ich habe keinen engen Kontakt oder sogar gar keinen Kontakt zu Andersdenkenden. Mit dem Lebensgefährten meiner Oma Galina rede ich beispielsweise nie. Aber wir haben auch vor dem Krieg nicht miteinander gesprochen, nur wenn ich zu Besuch in Russland war. Mit Oma Galina spreche ich nie über Politik, weil wir so viele andere Themen miteinander bereden, wenn wir telefonieren. Und wenn wir darüber reden, dann nur darüber, wie schlimm der Krieg ist. Ich kann nicht genau sagen, wie ich handeln würde, wenn meine Oma zum Beispiel ein kompletter Kriegsverfechter wäre. Aber ich denke, ich könnte nicht den Kontakt abbrechen. Ich würde immer weiter versuchen und nicht aufgeben. Auch meine Oma Stalina findet, dass man nie die Familie aufgeben sollte.
Ich bin gegen Kriege. Vor allem, weil wir den Russen nichts schulden. Und auch wenn es irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, dann kann man das doch klären. Ich bin auch gegen Streit in Familien. Natürlich streitet man sich ab und zu wegen Kleinigkeiten, aber das sollte nie ausarten, weil man immer irgendeinen Ausweg findet, egal mit welcher Ausgangslage.
Das Gleiche empfiehlt Misha Katsurin. Er hat die Website und Kampagne Papa Pavir, auf Deutsch Papa glaub mir, gegründet. Als der Krieg ausbrach und er seinem Vater über Telefon darüber erzählt hat, hat sein Vater ihm nicht geglaubt. Er war so überzeugt von der russischen Propaganda, dass er seinem eigenen Sohn nicht geglaubt hat. Mit seiner Kampagne klärt Misha auf, wie man in solchen Fällen mit der Situation umgeht. Denn wir sind nicht allein. Ukrainer haben über 11 Millionen Verwandte in Russland. Misha Katsurin sagt:
Versucht ruhig mit ihnen zu sprechen. Nachdem ihr zugehört habt, teilt ruhig die Fakten mit. Bittet darum, mindestens ein von euch gesendetes Video anzusehen, das keine russische Propaganda ist. Besprecht es zusammen. Aber nicht laut werden und streiten. Erfüllt euch nicht mit Hass. Die Wahrheit ist auf unserer Seite. Ein Gespräch wird jedoch nicht reichen. Ihr müsst das Gespräch im Guten beenden, zuhören und in Kontakt bleiben. Sprecht mit euren Liebsten. Und noch einmal, senkt die Intensität und die Spannung. Versucht euch nicht im Kreis zu drehen und seid nicht nervös. Ihr sagt die Wahrheit. Ihr müsst nicht nervös sein.
Es ist schwer für sie, die Wahrheit zu glauben. Aber wenn sie nicht uns glauben, wem dann? Wenn wir sie aufgeben, wer glaubt noch an sie?
Ruft eure Verwandte in Russland an. Sie werden seit 20 Jahren belogen. Es ist schwer für sie und sie sind bereits verängstigt. Helft ihnen, sagt ihnen die Wahrheit. Es wird schwierig, sie werden uns nicht glauben. Es wird Hass geben, aber Lügen können der Wahrheit nicht standhalten.
Und irgendwann, wenn unsere Liebsten uns glauben, dann wird der Krieg vorbei sein. Familien wieder vereint.
Der leichteste und einfachste Krieg ist schlimmer als ein schlechter Frieden. Denn leichte Kriege gibt es nicht, weil sie immer Menschen töten. Und dann nicht die, die es verdient hätten.
Das war das Hörfunkfeature zwischen Fronten und Familien, der Russland-Ukraine-Krieg und seine zerrissenen Beziehungen von Bella Avagon. Entstanden ist das Stück im Rahmen ihrer Bachelorarbeit am Institut für Medienwissenschaft hier an der Tübinger Uni. Es sprachen Aaron Purnik-Fatscham, Johanna Bayer, Marlene Tschin, Marie Bührer, Nikolaus Stähle und ich, Ulrich Hägele. Ton und Technik Kolja Czorsch. Postproduktion Samuel Wetzel, Valentin Sturm und Kolja Czorsch. Eine Produktion des Tübinger Campusfunks Mikroeuropa 2024. Thank you. Mit dem Komponisten Mikola Markewitsch und seinen ukrainischen Volksliedern von 1840, gespielt von Michael Stepanenko am Klavier, wären wir am Ende unserer heutigen Campusfunk-Sendung angelangt. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Weitere Infos gibt's auf unserer Homepage unter mikro-europa.de. Am Mikrofon war heute Ulrich Hägele. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.